Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute mal zu einem sehr aktuellen Fall. Und zwar war gestern das Thema groß in Facebook in der Diskussion. Security verweigert Hilfe, Frau verliert Baby im 9. Monat. So, das Ganze basiert auf einem Zeitungsartikel und in diesem Zeitungsartikel steht dann drin, dass gegen 4 Uhr nachts ein Ehepaar zum diensthabenden Sicherheitsmitarbeiter gekommen wäre. Die Frau hätte stark geblutet und starke Schmerzen gehabt und der Sicherheitsmitarbeiter hätte mit der Begründung, sonntags kommt keine Feuerwehr, verweigert hier Notarzt oder einen Krankenwagen zu rufen, sondern hat das Ehepaar auf den Weg zum Krankenhaus zu Fuß geschickt und im Krankenhaus wurde dann eben das Baby tot geboren. So, soweit dieser Zeitungsartikel und jetzt gab es natürlich da in verschiedenen Foren auch in meiner Facebook-Gruppe mit Sicherheit erfolgreich eine umfangreiche Diskussion auf verschiedenen Niveaustufen, mal vorsichtig ausgedrückt, zu diesem Sachverhalt. Und ich würde dazu auch gerne jetzt in diesem Podcast hier Stellung nehmen, auch zu den rechtlichen Gegebenheiten. Auch das wurde sehr stark diskutiert, was es jetzt rechtlich sein könnte. Aber zunächst mal vorab, wenn das definitiv so war, dass die Frau offensichtlich blutend zu diesem Sicherheitsmitarbeiter gekommen ist und offensichtlich starke Schmerzen hatte, und er den verweigert hat, hier einen Krankenwagen zu rufen, brauchen wir nicht diskutieren, ist das völlig daneben. Und der Sicherheitsmitarbeiter hat hier definitiv rechtliche Folgen zu befürchten. Welche, wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Nochmal, wenn das so war. Ihr wisst, ich verfolge ja seit längerer Zeit hier auch so Presseartikel und wir wissen alle, was in der Presse so drinsteht und dass es dann vielleicht manchmal auch mit dem, was wirklich passiert ist, nicht ganz so viel zu tun hat. Ja, es gab ja zum Beispiel vor einiger Zeit mal einen Zeitungsartikel, den ich auch bei Facebook dann kommentiert habe, wo unter anderem dann der Redakteur geschrieben hat, in der Unterrichtung nach 34a gäbe es praktische Selbstverteidigungsinhalte, wo dann eben die Sicherheitsmitarbeiter praktisch lernen, wie sie sich gegen Angriffe verteidigen müssen, was natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, es war wirklich so, dann war das völlig daneben, keine Diskussion. So, aber nichtsdestotrotz ist es interessant, diesen Fall mal vielleicht ein bisschen näher zu beleuchten. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Stellungnahme vom Ausländerbeirat in Berlin. Und da wurde der Sachverhalt ein Tick genauer dargestellt. Also auch da soll dieses Ehepaar zu diesem Sicherheitsmitarbeiter gekommen sein und er soll verweigert haben, hier den Krankenwagen zu rufen. Und dann hat er laut diesem Bericht dem Ehepaar eine Wegbeschreibung zum Krankenhaus ausgedruckt und die dann auf den Weg dorthin geschickt. So, das heißt für mich, dass das Ganze vorbereitet war. Also auf Deutsch, dass es wohl öfter vorkommt, dass dann da Leute, die in irgendeiner Form ärztliche Betreuung benötigen, da zu den Sicherheitsmitarbeitern kommen und dass die eben dann, da wird es ja nicht aus eigenen Stücken oder das aus dem Internet rausgeholt haben, sondern offensichtlich vorbereitet war, okay, ich muss denen jetzt so einen Teil geben. Ja, und da sind wir bei einem Punkt, das habe ich dann auch bei dieser Diskussion selber so beigetragen, dass man natürlich überlegen muss, ob da nicht vielleicht schon von vornherein was falsch gelaufen ist. Ja, weil die Frage ist, ob nicht das Ganze hier vielleicht schon vorher durch eine Dienstanweisung hätte geregelt werden müssen, was in diesen Fällen zu passieren hat. Das wird ja vermutlich nicht die erste Schwangere gewesen sein, die in irgendeiner Form da Hilfe benötigt hat, also hätte man vorher klären können, was da Sache ist. Man hätte vielleicht dem Sicherheitsdienst mitteilen können, aktuell sind so und so viele Frauen, die bei denen es sein kann, dass sie eben in diesen Bereich kommen und wenn da was in der Richtung ist, dass man dann eben entsprechend ärztlich eingreift. So, da ist die Frage, gab es überhaupt so eine Anweisung, war das überhaupt geklärt, wie mit solchen Fällen vorzugehen ist? Und für mich schaut es jetzt so aus, dass wenn er die da auf den Weg geschickt hat, mit so einer Beschreibung, dass er, Unterstellung, wie gesagt, ich war nicht dabei, offensichtlich nicht erkannt hat, den Ernst der Lage. Weil gesunder Menschenverstand. Und dem traue ich jetzt jedem Menschen zu, auch diesen Sicherheitsmitarbeiter, den ich gar nicht kenne und gar nicht beurteilen kann. Wenn jemand stark blutend zu mir kommt, dann muss mir klar sein, das ist ein Notfall und dann muss ich hier einschreiten. So, jetzt ist die Frage, das wurde auch in einem der Kommentare so diskutiert, war das für den Sicherheitsmitarbeiter überhaupt erkenntlich? Ja, es könnte ja sein, dass die Frau zum Beispiel aus religiösen Gründen so gekleidet war, dass es für ihn überhaupt nicht ersichtlich war, dass die geblutet hat. Noch einmal, nur Vermutung. Aber man weiß ja eben nicht, was eben konkret da dahinter steckt. Es gab dann auch Kommentare, dass eben die Sicherheitsmitarbeiter die Dienstanweisung haben, beziehungsweise laut Dienstanweisung gar nicht selbst Krankenwagen rufen dürfen, sondern dann immer nochmal nachfragen müssen, weil sonst, Zitat, wegen jedem Blödsinn, wegen jedem Husten hier der Notarzt oder der Krankenwagen gerufen wird. Es könnte also sogar sein, dass der Sicherheitsmitarbeiter diese Dienstanweisung hatte, nicht aus eigenen Stücken hier einen Krankenwagen zu rufen. Noch einmal, wir waren alle nicht dabei. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal mit nähere Informationen zu diesem Thema. Es wurde natürlich auch in dieser Diskussion dann gleich wieder spekuliert, dass das einen rassistischen Hintergrund haben könnte, dass der Sicherheitsmitarbeiter vielleicht nicht geholfen hat, weil er was gegen Personen mit Migrationshintergrund hat. Auch das ist völlig aus der Luft gegriffen. Dazu stand in dem Sachverhalt gar nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es da Anhaltspunkte gegeben hätte, dann wäre das definitiv in diesem Zeitungsartikel drin gestanden. Ja, vielleicht war sogar der Sicherheitsmitarbeiter selbst hat einen Migrationshintergrund, keine Ahnung. Also von daher, dann sowas zu spekulieren, finde ich ein bisschen unglücklich. Ja, ein zweiter Punkt, der natürlich damit eng zusammenhängt. Jetzt kommt jemand zum Sicherheitsmitarbeiter. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der hat eine 34a-Qualifikation, sonst vielleicht gar nichts. Der hat null medizinische Ausbildung. So, und jetzt kommt jemand zu ihm nachts und sagt, ich brauche einen Krankenwagen, ich brauche einen Notarzt. Und jetzt muss der Sicherheitsmitarbeiter ohne jegliche medizinische Qualifikation entscheiden, ist das notwendig oder ist das nicht notwendig. Und das ist aus meiner Sicht völlig daneben. Das kann definitiv nicht Aufgabe eines Sicherheitsmitarbeiters sein, zu entscheiden, ist jetzt jemand, steht er vor mir, simuliert der, hat er bloß ein bisschen Magenweh, weil er was Falsches gegessen hat, oder ist der jetzt kurz hier vorm Blinddarmdurchbruch oder sonst irgendwas. Ja, also das auf den Sicherheitsmitarbeiter abzuwälzen, jetzt unabhängig von diesem Fall, ist aus meiner Sicht jenseits von Gut und Böse. Ja, und das ist eben genau das Problem, was wir leider oft in der Sicherheitsbranche haben. Der ausführende Sicherheitsmitarbeiter vor Ort ist das schwächste Glied. Und wenn was passiert, dann trifft es immer ihn. Ja, und der Chef, der vielleicht minderwertig hat qualifizieren lassen oder gar nicht qualifizieren lassen, der ihn vielleicht nicht mal nach Tarif bezahlt, der kommt dann davon und niemand interessiert es. Und die Behörden, die das Ganze hier anleiern, der Hausherr, in Anführungszeichen, der Auftraggeber, von dem ist hier auch nicht die Rede. Ja, gab es denn eine Dienstanweisung, gab es denn eine Vorgabe, was zu tun ist in solchen Fällen? Das ist ja alles völlig unklar. Und dann ist immer der Sicherheitsmitarbeiter der Dumme, bloß weil er jetzt eben in so einer Situation falsch entschieden hat. Noch einmal, ich habe es am Anfang gesagt, wenn es ganz offensichtlich war, dass die Frau Hilfe braucht, dann brauchen wir nicht diskutieren, hätte er handeln müssen. Aber wir waren alle nicht dabei. Vielleicht war es eben nicht offensichtlich, dass die Frau Hilfe brauchte. Ja, also von daher, lassen wir das mal so offen. Ich hatte vor einiger Zeit mich mit jemandem unterhalten, der auch in so einer Erstaufnahme arbeitet. Und der hat dann erzählt, dass bei ihnen es so ist, dass zwischen 18 und 7 Uhr ist niemand vom medizinischen Dienst da. Und zwischen 18 und 7 Uhr sind dann die Sicherheitsmitarbeiter verantwortlich, den Asylsuchenden Tabletten zu geben. Zum Beispiel stündlich oder zweistündlich oder was auch immer. Ja, er hat gesagt, der Hintergrund wäre folgendes, es hätte wohl Fälle gegeben, wo dann, wenn die Asylsuchenden die Tabletten bekommen hätten, die dann entweder alle auf einmal genommen hätten oder die weiterverkauft hätten oder was auch immer. Und deswegen war es dann so geregelt, dass der Sicherheitsdienst dafür verantwortlich war, dass die Asylsuchenden dann zur richtigen Zeit die richtigen Tabletten nehmen. Selbe Spielchen kann definitiv nicht sein. Ich kann nicht ohne einen Hauch von medizinischer Ausbildung irgendwelchen Leuten irgendwelche Tabletten geben. Ja, völlig daneben. Und dann kommt hier in der Diskussion wieder, ja, ihr habt ja alle keine Ahnung von der Praxis. In der Praxis ist das halt alles so. Nur weil es in der Praxis so ist, heißt es noch lange, dass das dann so sein darf, dass das so funktionieren kann. Ja, und Ich weiß, ich wiederhole mich im Podcast hier in jeder zweiten Folge. Dann muss ich halt schauen, dass ich vielleicht eine Qualifikation bekomme, dass ich halt vielleicht nicht nachts um 4 in einer Asylbewerberunterkunft stehe und dann eben so eine Situation entscheiden muss. Ja, aber wie gesagt, das muss natürlich auch in irgendeiner Form jeder für sich selber entscheiden. Ja, wollen wir uns noch zum Abschluss die rechtliche Situation anschauen. Es kamen hier jetzt mehrere Diskussionen, mehrere Themen. Also einige haben gesagt, hier liegt eine Garantenstellung vor, die der Sicherheitsmitarbeiter hier verletzt haben könnte. Die anderen haben gemeint, es ist nur in Anführungszeichen eine unterlassene Hilfeleistung, 323c. Schauen wir uns einfach mal an, wie die Sache jetzt ausschaut. Also 323c, unterlassene Hilfeleistung, Unglücksfall, gemeine Gefahr oder Not, wenn so eine Situation nicht Hilfe leistet, obwohl erforderlich und zumutbar, ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten, der macht sich strafbar. So, auch hier jetzt noch einmal unterstellt, es war wirklich so, dass es ersichtlich war, dass die Frau in dieser Not war. Dann haben wir natürlich diesen Tatbestand hier gegeben. Es wäre erforderlich gewesen, es wäre zumutbar gewesen, hätte seine Pflichten nicht hier verletzen müssen. Und dann haben wir ganz klar eine unterlassene Hilfeleistung. Ja, eben noch einmal, wenn das für ihn so ersichtlich war. Und da habe ich eben ein bisschen meine Bedenken, ob das nicht hier entsprechend aufgebauscht worden ist, weil noch einmal, ich war nicht dabei und ihr als Hörer wart auch nicht dabei. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch geistig in der Lage ist, wenn er einen anderen Menschen vor sich hat und der stark blutet und offensichtlich Schmerzen hat, sondern weiß, was er da zu tun hat. Ja, also da weigere ich mich jetzt, das Gegenteil zu glauben, bis ich eben dann vielleicht irgendwann das Ganze aufgeklärt wird und es dann vielleicht wirklich so war. Aber bis dahin glaube ich es erstmal nicht, dass es so war. Also unterlassene Hilfeleistung haben wir definitiv hier. So, und jetzt haben wir noch die Geschichte mit der Garantenstellung 13 Strafgesetzbuch. Ich habe das ja vor einiger Zeit im Podcast auch schon mal ein bisschen auseinandergedröselt. Kann auch gerne jemand, wer sich damit näher befassen will, sich das nochmal anhören. So, hier die Kurzversion. Also wir hätten, es könnte sein, dass ein unechtes Unterlassungsdelikt vorliegt, wenn der Sicherheitsmitarbeiter sich in einer Garantenstellung befunden hätte und seine Garantenpflicht verletzt hätte. So, Garantenstellung, ganz klar, kann hier nur aus Vertrag sein. Jetzt ist die Frage, ist es seine vertragliche Aufgabe, den Notarzt zu rufen, wenn jemand hier in ärztlicher Notlage ist? Und da kann man jetzt drüber diskutieren. Aus meiner Sicht gehört es erstmal nicht zu seinen vertraglichen Aufgaben. Es sei denn, es wäre in der Dienstanweisung gestanden, dann ist es eine andere Baustelle. Ja, aber wenn er gegen die Dienstanweisung verstoßen hat, dann ist eh klar, dann sind wir in diesem Bereich. Ja, hat er es dagegen vielleicht gar nicht erkennen können oder hat es gar nicht zu seinen Aufgaben in Anführungszeichen gehört, weil seine Aufgabe zum Beispiel war, Tor- und Pfortendienst oder auf den Räumen Behältnisse kontrollieren, was auch immer, dann würden wir hier schon im roten Bereich sein, dann wären wir hier gegebenenfalls schon außen vor und hätten keine tun durch Unterlassen 13 Garantenstellung. Aber gehen wir davon aus, es würde in der Dienstanweisung drinstehen. So, dann ist die zweite Geschichte, seine Garantenpflicht wäre gewesen, das Erforderliche zu tun. Das wäre dann hier eben den Krankenwagen zu rufen gewesen. So, und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, der in den ganzen Diskussionen hier bei Facebook nicht eine Rolle gespielt hat. Und zwar, er hätte das Ganze vorsätzlich machen müssen. Vorsatz heißt, er weiß, was er tut und er will das auch. So, und ich würde das jetzt, wenn man so darstellt, die Frau kommt, die blutet stark und er sagt jetzt so, ich rufe jetzt extra keinen Arzt, weil ich der Frau nicht helfen will, weil ich will, dass die Frau eben ihr Kind verliert. So, das wäre Vorsatz. Und das dem Mann nachzuweisen, ich glaube, das könnte schwer werden. Ja, man müsste ihm ja dann wirklich in irgendeiner Form unterstellen, dass er absichtlich es unterlassen hat, obwohl er genau gewusst hat, was passiert, wenn er das nicht tut. Ja, und spätestens da ist aus meiner Sicht, also wird es wirklich schwierig, das dann so hinzudrehen, ihm das Ganze anzuhängen, weil dass er das überblickt hat, was passiert, wenn er nicht den Krankenwagen ruft, wenn er das überblickt hat, dass die Frau dann das Kind verliert, dass das Kind tot geboren wird. Also das, da ihm einen Vorsatz nachzuweisen, das halte ich für sehr, sehr schwierig. So, also Fazit, rechtlich Und da das eine Hilfeleistung braucht man gar nicht diskutieren, das ist völlig klar. Aber mit dieser Garantenstellung, tun und unterlassen, da habe ich ein bisschen meine Bedenken. Man kann das vielleicht juristisch so hintricksen, wenn das so hingetrickst werden soll, weil man vielleicht auch ein Exempel statuieren möchte, wenn es denn wirklich so war. Jetzt zum fünften Mal dieses Unterstellung, dass es so war. Aber aus meiner Sicht, ich persönlich würde zunächst mal, ohne jetzt Details zu kennen, sagen, dass das Ganze hier am Vorsatz scheitert, weil das hätte vorsätzlich sein müssen für ein Tun und Unterlassen, und das sehe ich hier definitiv nicht. Ja, soweit zu diesem Fall. Wenn du Kommentar dazu hast, hinterlass ihn gerne dann, wenn ich es bei Facebook poste, unter dem Post oder gern auch dann auf der Podcast-Seite, und dann können wir hier gerne darüber diskutieren, wie du das Ganze siehst. Noch einmal, ich fand die Diskussion teilweise vom Niveau her ein bisschen unglücklich. Und wir auch schauen, dass wir da in der Facebook-Gruppe mit sicherer Erfolge eben das Niveau ein bisschen mehr halten. Und auch wenn jemand dieses Verhalten desjenigen sehr stark negativ einstuft, dann brauchen wir hier nicht mit irgendwelchen Kraftausdrücken oder sonst irgendwas hantieren. Insbesondere jetzt zum letzten Mal, solange man eben gar nicht weiß, ob das wirklich alles so war, wie es jetzt hier in diesem Zeitungsartikel dargestellt wird. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Alles Gute und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.